Es kommt selten vor, dass wir in unseren Podcasts zur Anime-Season einen Gast haben. Bei gleich vier Highlights macht das aber definitiv Sinn. Denn im letzten Teil unserer Podcast-Reihe zur Frühlingsseason widmen sich Dimbulane Jiyaku und Anituber StTV mit Vivi, dem neuesten Original-Anime von RIT Studio, mit Those Snow White Notes, einem traditionellen japanischen Musikinstrument, mit 86, dem Anime zu Kadokawas neuester Light Novel Hoffnung und mit To Your Eternity, dem Anime zum aktuellen Manga der Silent Voice Mangaka. Viel Spaß! Willkommen zurück zum 144. Anihabra Shortcuts Podcast. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich aus Versehen 177 sage. Ihr wisst, meine 4-7-Schwäche. Sehr, sehr komisch. Heute ist der 2. Mai. Das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen, weil das zeigt, wie lange
wir brauchen.
So ein Podcast bei mir im Schnitt ist, genau. Aber das ist recht wichtig, weil herzlichen Glückwunsch, ihr lebt alle noch. Ihr habt irgendwie es durch den Feiertag geschafft, ohne einzukaufen.
Richtig.
Sollte man dann eigentlich mal applaudieren, oder?
Glückwunsch.
Wir brauchen auch so Banner wie bei Steffen Raab früher, wo er draufklickt und dann kommt sein Einspieler.
Ja. Vielleicht habe ich das jetzt im Schnitt gemacht. Stevie, welchen Stefan Raab-Einspieler möchtest du gerne an dieser Stelle haben?
Da gibt es so einen Eier, wir brauchen mehr Eier, den hätte ich gerne.
Eier, wir brauchen Eier!
Okay. Ja. Das habe ich bestimmt jetzt gemacht. Du bist heute zu Gast, danke, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Woher kenne ich dich?
Woher kennst du mich? Das ist eine gute Frage, dass du mich das fragst. Ich weiß nicht, woher du mich kennst. Ich kenne dich von Anihabara, aber ich weiß nicht, woher du mich kennst. Keine Ahnung.
Ja, aber das wollte er jetzt nicht mich vorstellen. Auch wenn das natürlich sehr schmeichelhaft ist.
Ja, ich habe halt Anihabara so, ich glaube, über Twitter habe ich euch das erste Mal getroffen. Habe eurem Kanal dann gefolgt und ja, genau. Und seitdem kriege ich ab und zu ein bisschen was von euch mit.
Und ich kenne Stevie, weil er einen YouTube-Kanal macht, wo er regelmäßig, gerade ist ja sein Review-Monat vorbei, April, jede Woche der Review, Video-Essays hochlädt.
Yay.
Und die sind ganz schön gut.
Das ist sehr lieb, dass du das sagst.
Und ihr habt natürlich einen Podcast, die Vertalia City Tafelrunde. Und die höre ich tatsächlich immer auf meinen, ja, doch hin und wieder vorkommenden vierstündigen Autobahnfahrten durch Deutschland.
Das freut mich tatsächlich sehr. Wobei, wir machen es noch nicht so lange. Also, wir sind jetzt erst ein gutes Jahr dabei. Aber es macht halt mega viel Spaß. Ist eine gute Abwechslung zu den Videos. Weil man muss sich natürlich schon ein bisschen vorbereiten. Man muss das Zeug anschauen und so. Aber
das ist das Tollste an so einem Podcast. Also, am Ende des Jahres habe ich 16 verschiedene Anime geguckt.
Ja, so das kann Premieren. Ich mir vorstellen.
Ja, super toll.
Wir reden ja teilweise auch über älteres Zeug und deswegen komme ich halt auch mal dazu, Sachen anzugucken, die ich schon lange anschauen wollte, aber bis dahin nicht geschafft habe. Oder Mangas zu lesen, was jetzt normalerweise nicht so mein Spezialgebiet ist. Und das ist halt so ein netter Nebeneffekt. Und weil ich die Leute gern mag, mit denen ich da die Podcasts aufnehme, ist es halt einfach eine super spaßige Angelegenheit.
Fühlt euch auf jeden Fall gegrüßt. Leute. So, heute reden wir aber nicht über alten Schinken, heute reden wir über den neuen heißen Scheiß am Sci-Fi-Himmel. Heute haben wir tatsächlich sehr viel Sci-Fi dabei. Riskant, riskant. Magst du direkt sagen, Stevie, welchen Anime du heute mitgebracht hast?
Ja, ich habe To Your Eternity mitgebracht, bin da komplett blind reingegangen. Ja.
Jaku, was hast du heute mitgebracht?
Ja, ich habe heute 86 mitgebracht.
Bist du sicher, dass das der volle Titel ist?
Ja, 86, come on.
Das ist schon dumm, oder?
Aber es ist so ein bisschen Japaner-Style, oder? Ich meine, wenn man auch an Isekais denkt, die haben jetzt auch nicht immer so die einprägsamsten oder sinnvollsten Namen.
Ich muss aber dazu wirklich sagen, für eine Light Novel ist es echt ein kurzer Name, ja.
Ja, das stimmt wahrscheinlich.
Ein bisschen redundant vielleicht. Also einmal 6 nach 4 hätte es auch getan. Oleg, wie viele Zahlen kommen in dem Titel deines Anime, den du heute mitgebracht hast, vor?
Boah, heute ist es wesentlich kürzer und darüber bin ich echt froh, Alter.
Also ich habe manchmal echte Zungenbrecher, wo ich fast einen Zweizeiler vorlese und mir gedacht habe, mein Herz ist stehen geblieben. Ich begrüße heute Who's No White Notes.
Und ich habe mitgebracht den neuen Ghostbusters-Film. Scherz. Ich habe mitgebracht Vivi, Fluoride Ice Song. Und das ist mein Topic. Ich glaube, 86 ist auch dein Topic, oder, Jaku?
Ja, war auch meine, ja. 86, ja.
Ja. Also, heute ist wirklich. Also, wenn wir heute nicht die 8, die 8 von 10 raushauen, dann weiß ich nicht, an welchem Tag wir das überhaupt machen sollten. Gut.
Morgen.
Hast du morgen gesagt?
Morgen, ja.
Okay. Gut, aber bevor wir zu unseren tollen neuen Season-Neustarts kommen, Stevie, was hast du als letztes gesehen?
Ich habe tatsächlich als letztes den Manga gelesen, wenn das auch zählt.
Ja.
Und haltet euch fest, es war Gute Nacht Punpun. So spannend, dass keiner einschläft. Ja, ich bin jetzt nicht so der Manga-Leser, aber wegen der vorhin angesprochenen Vertane City Tafelrunde bin ich irgendwie da so reingerutscht. Und ich muss echt sagen, es war der erste Manga, den ich so wirklich komplett gelesen habe, abgesehen von Naruto und Dragon Ball habe ich viele Chapter gelesen. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe auf jeden Fall Bock, mehr Mangas jetzt zu lesen. Also Gute Nacht Punpun. Jetzt beschreibe ich mal ganz kurz, um was es geht, so im Groben. Handelt von Punpun.
Punoyama.
Das ja, genau.
Der Vollname, oder?
Ich nenne ihn jetzt einfach Punpun, weil sonst verspreche ich ihn 20 Mal. Und Punpun wächst auf und es ist eigentlich eine Coming-of-Age-Story, wobei Punpun halt doch auch ein paar heftigere Sachen erlebt und dann ziemlich vom Pfad abdriftet. Und man begleitet Punpun halt auf dieser Reise. Und ich fand, es war auf jeden Fall ein ziemlich spannender Manga. Gerade die Charakterentwicklung von Punpun ist, denke ich, eine der Sachen, die einen da am Ball bleiben lassen. Und ja, auf jeden Fall auch bezüglich des Mediums sehr interessant für mich, weil es halt in Manga-Form war.
Die Sache an dem Manga ist halt, dass Punpun halt quasi halt als so Vogel gezeichnet wird und alle um ihn herum sehen halt normal aus wie normale Menschen. Aber das ist natürlich arg bedeutungsschwanger und philosophisch irgendwie so.
Mhm.
Metaphorisch meine ich, sorry. Man sieht Punpun halt auch, weil ich weiß nicht, wie viele Bände der hat. 24 oder sowas? Also, naja, so viele sind es nicht.
Nee, 12 oder 13 sind es, glaube ich.
12, okay, 12, 13. Man sieht ihn halt auch aufwachsen. Also, er wird halt immer älter und so. Und er trägt halt auch normale Kleidung und so. Und niemand spricht in diesem Manga jemals an, dass er halt anders aussieht als die anderen. Und das ist ja so eine typische Metapher, die du in ganz, ganz vielen solchen Coming-of-Age-Geschichten hast. Dass du irgendwie darstellen willst, dass sich Leute, die so gerade so in so einer pubertären Phase sind, halt sich nicht ganz so wohl in ihrem Körper fühlen und so. Aber es ist halt schon weird. Also, ich glaube, so großartig wie Punpun hat das noch keinen Manga gemacht. Also, ich mag den Manga sehr, sehr gerne. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsmanga.
Ja, ich denke halt auch, spannend ist natürlich, dass an dem Medium Manga jetzt an sich, würde vielleicht bei Anime auch klappen, aber dass die Sichtweise von Punpun auf sich selbst durch diesen Vogel, den er als der dargestellt wird, halt irgendwie wiedergegeben wird. Also am Schluss schaut er halt so mega abgefuckt aus. Ich hoffe, das ist jetzt kein zu großer Spoiler, wenn ich das so sage.
Unglaublich.
Und dadurch wird halt auch seine Sichtweise auf sich und auch auf die Welt um sich herum ziemlich gut dargestellt. Während er am Anfang halt noch so ein Vogel ist, der keiner Fliege was zuleide tun könnte vom Aussehen her.
Er kriegt dann auch eine Freundin, exploriert so Sexualität mit ihr und so. Es ist halt alles ultra weird. Und es taucht auch immer in seinen Träumen irgendwie so ein Afro auf. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, was wir das metaphorisch sagen sollen. Hast du da denn einen Take zu?
Wir haben uns da auch im Rahmen, wir haben schon einen Podcast dazu aufgenommen. Und anscheinend hat der Mangaka gesagt, der hat keine tiefere Bedeutung. Dieser Gott, der da immer auftaucht.
Das habe ich mir auch gedacht, dass das einfach nur maximal verwirren soll.
Und dann gibt es ja noch den Propheten, der auch ein bisschen crazy drauf ist. Aber prinzipiell, wie er wie Punpun das Medium Manga benutzt, das ist, denke ich, auch eine der Stärken und definitiv ein Grund, warum man sich's geben kann und durchlesen kann, auf jeden Fall mal. Ja.
Auch sehr gesellschaftskritisch, wie 6868. Ja, vielleicht wahrscheinlich sogar noch ein bisschen kritischer als so eine Kadokawa Light Novel. Tut mir leid, Jakob, ich wollte dein Anime nicht dissen.
Ich wollte schon sagen, hier wäre mir wie Geschütze aufgefahren.
Ich verzeih dir. Die üblichen. Weil, Stevie, du musst wissen, dass hier ist ein Kampf zwischen Jakob, mir und Oleg, wer die besten Anime mitbringt.
Ja gut, ich meine, ich bin außer Konkurrenz, schätze ich.
Ja, genau. Das sind alle schwierigen Mittel erlaubt. Ja, und mit diesen Worten fangen wir, glaube ich, mit unseren Season-Anime an, oder?
Jo.
Gut. Als erstes haben wir heute dabei Vivi Fluoride Eyes Song. Ist auch Sci-Fi. Aber da habt ihr nicht die Wahl, den Manga zu lesen, weil es ist ein Originalwerk. Ha. Stammt von Studio Wit. Das ist das Studio, was Attack on Titan gemacht hat. Und die erschreckenderweise trotzdem noch leben. Obwohl sie sich daran ziemlich überarbeitet haben. Den Simulcast gibt es von Wakanim. Da gibt es bestimmt auch noch sehr viele lebende Menschen bei dieser Firma. Und die Jorotex Action Sci-Fi Thriller. So. Sagte ich 13 Episoden? Weiß ich nicht. Wenn nicht, habe ich es jetzt zweimal gesagt. Und ganz grob geht es hier darum, es gibt dieses Nia-Land, das ist quasi so ein Themenpark, wo es ganz viele Roboter und KIs gibt. Also im Prinzip so ein bisschen wie Jurassic Park. Da sind halt Forscher, die an KIs arbeiten und ihre Forschung so ein bisschen damit finanzieren, dass sie Menschen quasi diesen Themenpark besuchen lassen. Und da wird diese KI Vivi geschaffen. Das ist die erste autonome KI, die quasi
mitdenken kann.
Genau, sich selber steuern und verwalten und so weiter kann. Und eines Tages kommt eine andere KI plötzlich in ihr Bewusstsein und sagt, hey, ich bin 100 Jahre aus der Zukunft und wir werden uns jetzt aufmachen und dafür zu sorgen und alle KIs töten, damit in 100 Jahren die KIs nicht die Menschen töten. Ich hoffe, das war kein Spoiler.
Ja, wenn das keine gute Prämisse ist, dann weiß ich auch nicht weiter.
Ja, die Folge wurde erzählt, wir können jetzt bei meinem starten.
Passt. Das lasse ich nicht zu. Ja. Wie fandet ihr die erste Folge?
Boah, schwierig, ey.
Also, ich habe mich gefragt, das ist ja die erste autonome KI in dieser Welt. Hm. Wie es eigentlich sein kann, dass sie die erste autonome KI ist und keine Sau ihr beim Singen zuhört. Ich glaube, alleine dadurch, dass sie die erste autonome KI ist, müsste sie so viel Aufmerksamkeit generieren, dass das ganze Stadion voll ist.
Also fangen wir jetzt schon mit dem Plotholz an.
Ich weiß nicht, das ist das Erste, was ich mich gefragt habe.
Ich bin nicht so gut mit Plotholz, muss ich sagen.
Naja, man muss also bedenken, dass ja für die Menschen dort, ja, die ganzen KIs ja alle ja selbstverständlich sind. Also es ist für die selbstverständlich, dass da überall...
Ja, aber keine Autonomen.
Ja, aber für die ist es ja nur ein, also das ist ja nichts, ja, ich weiß nicht, die autonom heißt in dem Falle ja auch nur, dass die halt da ihre Prozesse durchläuft und halt da singt. Und wenn nicht, und wenn, so wie die singt halt einfach nur standardgemäß ist und halt irgendwie nichts Besonderes, dann, und das ist einfach nur ein Stand in einem Themepark, wo es gerade auch mal, ich glaube, 20 Plätze gibt als Stühle, wo man sich hinsetzen kann.
Also anscheinend hatten auch die Erfinder von Vivi nicht das Selbstvertrauen, dass sie die Masse
ranzieht. Ich glaube auch, die Promo wurde da auch nicht so erfolgreich durchgeführt.
Ja, das ist definitiv, da sollte man mal ein paar Leute im Marketing feuern. Also eine Pressemitteilung wäre schon mal das Mindeste.
Ich finde, die haben es schon trotzdem cool gemacht mit Vivi, wie die halt den Einstieg gemacht haben, wie halt der erste autonome, humanoide KI halt, die hier erfunden wurde, wie die halt gezeigt haben, wie die halt produziert haben. Also das fand ich halt auch als Einblick cool.
Und das ist halt, also so seit Ghost in the Shell müssen solche Menschen-KIs halt auch immer irgendwie aus einem Wasser geboren werden, oder?
Ja,
jedes immer. Mal. Ja, ja. Ich habe auch schon gewartet, wann so dieses Aka Maiba kommt. Weißt du? Ihr wisst, wovon ich rede, oder? Okay, alles ist okay, das tut mir leid, ich höre auf zu singen.
Alles gut. Bei Karaoke bist du immer noch ein Meister.
Dankeschön. Zumindest die Karaoke-Maschinen wissen mein Talent zu schätzen, wenn schon nicht meine Mitmenschen sind. Aber ich habe hinterher auch erst erfahren, warum das quasi so ist. Wir haben quasi nur die erste Folge, die wir als erste Folge kennen, die 26 Minuten lang geguckt. In Japan ist es mit einer Doppelfolge eingestiegen. Also in Japan hattest du für die erste Folge quasi eine ganze Stunde Zeit. Und dann macht das ja auch Sinn, warum dieser Anime quasi mit so einem Flash-Forward einsteigt. Also quasi als erstes zeigt so die Zukunft in 100 Jahren, wo so, ey, das war ultra makaber, wie so Drohnen einfach so Kamikaze-mäßig in Menschen reinfliegen. Jedenfalls danach, ne, wieder Schritt zurück, man sieht quasi, wie wir geboren wird, 100 Jahre in der Vergangenheit. Und wir kriegen erstmal so einen 20-minütigen Infodrop.
Ja.
Mal nebenbei noch erwähnt, dieser Flash-Forward, so 100 Jahre in der Zukunft, das hat mich auch sehr an Terminator erinnert.
Ja, das auch, aber vor allen Dingen, was mir halt bei dem so ein bisschen stark gefehlt hat, einfach nur, waren so Gags und Mimiken, die so mal vielleicht mal so da irgendwie.
Ja, das ist nicht Vivis Stärke, das stimmt.
Ja, das ist ja richtig, aber allein schon, keine Ahnung, wenn da ein paar Charaktere da mitgespielt hätten, wo man so vielleicht so Ansätze bekommen hätte, so, hey, ja, irgend so ein Witz oder irgendwas mal Cooles oder irgendwas Trockenes gesagt zu haben, was eigentlich typisch für so Roboter ist, wo man halt selber darüber lachen kann. Weiß nicht, das fehlt so ein bisschen.
Hier spricht natürlich jetzt gerade der Mensch, der gerne Isekai-Anime schaut, so. Ja. Es ist ja auch völlig okay, aber ich gucke gerne deprimierenden Shit, der mich total fertig macht, nachdem ich es gesehen habe. Ich möchte leiden, während ich meine Animes gucke.
Also nach einem Feierabend
gibt es nichts Besseres.
Gibt es nichts Besseres. Schnappst dir noch einen roten Apfel, guckst Death Note und dann hast du es geschafft.
Wenn es zu schlimm wird. Nein, Spaß. Stevie, wie fandest du den Anime?
Ich erkenne halt schon ein paar interessante Ansätze, glaube ich. Ich meine, generell geht es ja da auch so ein bisschen um die Gegenüberstellung von Robotern beziehungsweise KI gegenüber den Menschen. Und tief verwurzelt hat wahrscheinlich auch jeder Mensch so ein bisschen Angst, dass die KI, das muss ja gar nicht sein wie jetzt in dem Anime, sondern auf einem ganz Basic-Level unseren Alltag bestimmt. Und teilweise ist es ja schon so, wenn man jetzt mal an Smartphones denkt oder sowas.
Ich habe auch schon Angst, dass mich irgendwelche Arbeitskräfte aus anderen Ländern obsolet machen.
Ja, eben, schau, das ist ja fast das Gleiche.
Sorry.
ich glaube halt, dass das ein ganz interessanter Ansatz so an sich ist. Ich würde sogar sagen, das ist wahrscheinlich das Interessanteste an dem Anime, für mich persönlich. Die Übernahme der KI der Menschen oder die Eroberung der KI der Menschen.
Schaust du öfter so Sci-Fi-Zeug?
Geht, ich bin nicht so der größte Sci-Fi-Fan, ehrlich gesagt.
Ich weiß nicht, ob das ist, also das zentrale Thema, so Roboter mit Menschenrechten, hast du ja schon hin und wieder mal gesehen, keine Ahnung. Ich fand's ganz cool, so für mich, der ganz gerne so sanfteres Zeugs guckt. Ich glaube, mit Vivi kann man auch irgendwie noch so ein bisschen menschliches Drama, also in Anführungszeichen, weil sie ja kein Mensch ist, irgendwie so mit reinbringen. Ich glaube, die Balance ist ganz gut.
Ja, das hat mich dann ein bisschen an Violet Evergarden erinnert.
Oh,
genau.
Hab ich gar nicht dran gedacht, das stimmt.
Ja.
Nur, dass Violet ja eigentlich kein echter Roboter ist.
Sondern ein Mensch.
Sondern ein Mensch, der robotisch ist. Also ein Mensch, der irgendwie nicht gelernt hat, mit seinen Gefühlen umzugehen. Mhm. Ja, im Endeffekt ist es halt aufgrund der ersten Folge schwer zu beurteilen, in welche Richtung es driftet. Es könnte ja auch ein Idol-Anime werden. Das würde ich jetzt auch gar nicht unbedingt ausschließen. Oder viel Idol-Anteile haben, weil sie ja Sängerin ist.
Das war auch so ein Punkt, der mich irgendwie echt irgendwie so abgeblockt hat so von einem Anime. Weil in meinen Augen, das Setting ist ja schon sehr ernst und auch die Stimmung von dem Anime ist auch immer etwas düsterer gestaltet. Und auch diese ganzen actiongeladenen Höhepunkte, wie zum Beispiel, dass sie da diesen Premierminister oder diesen, was war das für ein Politiker?
Politiker. Ja. Jemand, der halt auf jeden Fall Menschenrechte für Roboter will.
Genau, dass sie dann retten musste und genauso dann hier seinen Mord dann blocken musste. Ist ja schon recht actiongeladen und auch ein sehr ernstes Thema. Da fand ich dieses Gesinge oder halt dieses, ja, hier, ich muss mal, meine Bestimmung ist, ich muss in diesem Gebäude dort singen, in der größten Halle von dem Theme Park. Und dachte ich mir so, okay, also wenn es wirklich jetzt in die Richtung geht, dass sie alle Sorgen der Menschen mit ihrem Gesang heilt, dann bin ich komplett, dann bin ich sofort raus.
Dann renne ich. Da bin ich so bei dir. Vor allem nachdem das, diese Idol-Geschichte ja verglichen mit dem anderen, sie muss die Menschheit retten, irgendwie ein bisschen nichtig wirkt. Also.
Das passiert aber häufig bei Cypher-Anime, dass du sehr, sehr spät erst weißt, ob das halt so Klischee-Zeugs ist oder halt wirklich provokativ und gut geschrieben. Ich hätte mir auch wirklich gewünscht, dass Yoko Taro, das ist der Typ, der Nier Automata geschrieben hat, ich glaube, der ist so von seinem Gehirn her gerade durch genug, um sowas zu schreiben. So. Da war auch irgendwie, der begann halt, nachdem er die Zukunft gezeigt hatte und wir wieder zurück in die Vergangenheit, also unsere Gegenwart gesprungen sind, begann der auch mit so einer Szene, wo man quasi gezeigt hat, dass Roboter nur einen einzigen Job haben. Da war dieser Roboter, der irgendwie am PC getippt hat und dann hat das Menschenbaby hinter ihm angefangen zu weinen und er dreht sich halt zu dem Menschenkind um und tippt dann einfach in der Luft mit seinen Fingern, weil er nichts anderes kann, als in der Luft zu tippen und sowas. Das hat halt irgendwie gezeigt, wie dumm so Roboter irgendwie sind. Und ey, wenn das Yoko Taro so eine Szene gemacht hätte, ich erinnere mich an die Nier-Einstiegsszene, wo du das erste Mal quasi so auf die Roboter triffst und halt siehst irgendwie, wie sie menschlichen Sex nachmachen, was halt keinen Sinn macht, weil Roboter halt dafür nicht Organe besitzen. Aber sie es halt einfach machen, um menschlich zu wirken. Ja.
Boah, du malst die Bilder, ey.
Was? Nee, die gibt es schon alle. Das sind nicht meine Bilder.
Okay.
Und so eine Sache ist natürlich auch immer Zeitreisen. Da bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig.
Ja, da bin ich auch sehr vorsichtig.
Es ist, prinzipiell mag ich Zeitreisen total gern und ich könnte jetzt auch ein paar Animes aufzählen, die Zeitreisen haben, die ich total liebe. Das wäre aber alles Erased. Spoiler. Außer Steins Gate wahrscheinlich. Steins Gate liebe ich. Aber ich manche machen es halt richtig schrottig. Und ja, da muss man gucken, ob sich der Anime da nicht verrennt. Ich habe das Gefühl, er nimmt sich vielleicht ein bisschen zu viel vor mit dem Idol-Aspekt und dann Zeitreise und Roboter, die Menschenrechte bekommen und Krieg in den nächsten Jahren, wo ganz viele Menschen sterben. Ja, mal schauen.
Ist auch immer irgendwie so schwer, in diesem Anime-Produktionssystem halt ein richtig gutes Originalwerk zu produzieren, weil du heutzutage einfach nicht so viel Zeit dafür hast.
Ja. Mein anderes Problem, was ich mit der so ein bisschen habe, ist auch, sie hat ja jetzt diese KI aus der Zukunft bekommen, was ihr quasi helfen soll, zu verhindern, dass quasi dieser Krieg entsteht erst. Aber dieser Krieg entsteht ja in 100 Jahren. Sprich, für mich ist einfach nur nicht klar genug, weil es soll ja auch nur 13 Folgen haben, was jetzt, wie jetzt da die Timeline jetzt aussehen wird. Ob die da, weil das ist ein Originalwerk, ich gehe mal davon aus, ich weiß nicht, ob da überhaupt eine zweite Staffel geplant ist. Wird man halt dann erst am Ende sehen, wie erfolgreich der halt war. Aber so innerhalb von 13 Folgen alles durchzuarbeiten, das quasi.
Und im Prinzip rettet sie ja auch die Leute, die sich für Roboter und KIs einsetzen, ne?
Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt.
Ja. Genau, da ging es auch eigentlich auch in die Richtung, einfach nur, mir kommt so vor, ich glaube, wir werden so, keine Ahnung, so im 10-Jahres-Rhythmus so Skippings haben.
Das glaube ich nur. Nicht.
Meinst du nicht?
Nee. Ich glaube, wir bleiben immer in der Gegenwart, habe ich das Gefühl.
Ja, weil prinzipiell ein Butterfly-Effekt, wenn du in der Gegenwart was veränderst, veränderst du die Zukunft. Also auf jeden Fall fände ich das halt einfach sehr unklug gemacht, wenn du den ganzen 100 Jahre darstellen willst. Es wäre schon so Naoki Urasawa-Niveau. Ich weiß nicht, ob wir die Manga von dem Catch. Wir haben einen Podcast dazu gemacht, fällt mir gerade ein. Ich habe mir das bestimmt jetzt auf dem i verlinkt bei YouTube, falls ich dran gedacht habe. Der macht das ja auch so, dass er irgendwo 1950 anfängt und dann irgendwie 2010 endet oder so.
Aber ich stelle mir das auch als Möglichkeit vor, dass man die Entwicklung der Roboter darstellt. Also, ich denke, je nachdem, wo der Anime seinen Fokus drauf legt, könnte das sogar eine ganz elegante Möglichkeit sein, wenn es um die Entwicklung, die Übernahme der Roboter, der Menschlichkeit betrifft oder die Übernahme überhaupt über die Macht der Erde, dann ist es vielleicht wieder ganz elegant, wenn man in der Zeit so ein bisschen springt. Wenn es darum geht, wie die Hauptfigur ein Idol wird, dann wäre es am besten wahrscheinlich, wenn der Anime gar nicht mehr weitergeht.
Oh, da könnte ich euch ein wunderschönes koreanisches Drama, das heißt, Signal heißt das. Da geht es um einen Detektiv in der Zukunft, einer in der Vergangenheit und die müssen quasi beide Fälle lösen, die miteinander so verknüpft sind, dass wenn sie in der Vergangenheit gelöst werden, das Auswirkungen auf die Zukunft hat und dann halt in der Zukunft einen Mordfall zu verhindern und so. Richtig geniale Serie. Aber bevor wir abschweifen, wollen wir zu den Bewertungen kommen. Hat noch wer was zu sagen? Gut. Fazit. Wir geben dem Noten. Wer möchte anfangen? Jakob, möchtest du anfangen?
Könnte ich machen, ja. Ich gebe dem, weil ich den nicht so, also trotz der Kritik und so weiter, fand ich ihn trotzdem gut. Ich fand ihn trotzdem spannend und deswegen gebe ich dem eine 7 von 10.
Klingt gut. Oleg, was sagst du?
Ich fand den halt verwirrend, das ist auch mal was Neues für mich, das muss ich auch mal sagen. Ich fand auch das Ende geil, weil es da auf jeden Fall sehr viel Klavier gab, was mich halt auch überzeugt hatte und deswegen gebe ich ihm auch eine 6 von 10.
Klavier wollte doch viel. Ich gebe dem eine 8 von 10. Das ist ein typischer Fall von Wit Studio, ist total verschwenderisch mit Budget und überarbeitet sich, weil es gibt kein Budget für gute Animation. Das seien wir nicht illusorisch. Das sind ganz, ganz viele so coole, hyperdetaillierte Artworks immer so drin, die so ein bisschen kalt metallisch wirken und so, mit 3D-Wirkung. So ein bisschen wie die Sachen, die Ilya Kuvshinov designt. Das ist dieser Typ, der Birthday Wonderland zum Beispiel Charakterdesigns gemacht hat oder Ghost in the Shell, Standalone Complex. Die Idee stammt von dem ReZero-Autor. Dem traue ich persönlich nicht so viel zu. Deswegen vielleicht auch nur eine 8 von 10. wem viel zutraue, der Musik-Dude, Satoru Kosaki, das ist auf jeden Fall mein Top 1 Soundtrack-Newcomer, der ist noch recht jung. Ich glaube, der ist auch mittlerweile schon definitiv in meinen Top 5 überhaupt Soundtrack-Komponisten drin. Der hat zum Beispiel Beastars gemacht, Bakemonogatari, der hat's drauf. Also immer, wenn ihr den im Soundtrack seht, dann guckt den Anime und denkt an mich bitte. Mehr habe ich nicht zu sagen, 8 von 10
machen wir.
Steve.
Ja, ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich glaube, bei dem Anime im Speziellen, auch verglichen mit den anderen drei, die jetzt noch kommen werden, geht es bei dem am meisten auch darum, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Und je nachdem kann es halt ziemlich Hit or Miss sein für mich persönlich. Deswegen bin ich jetzt mal ganz undiplomatisch und gebe 5,5 von 10.
Das ist schon die Komma-Werte für sich
entdeckt. Muss ich ganz
völlig okay.
Ich kann auch auf 5 abrunden, ist kein Problem.
Alles gut, bleib bei 5,5, wir zu lieben. ich muss es aber trotzdem mal kurz in den Taschenrechner eingeben.
Alles gut, ist wieder ein neuer Mitspieler mit Kommazahlen.
Ja, ich bin so ein bisschen mathematisch angehaucht, deswegen komme ich auf Kommazahlen.
Spoiler für euch, ich hab heute auch eine Kommazahl.
Warte mal, 5,25
also,
oder was?
Also lass den Taschenrechner noch offen. Dann
kannst du aber auch die Durchschnittsnoten für uns ausrechnen.
Ach so, bin ich Rechenbimbo? Okay, kann ich machen. Ja, irgendeinen Job hat jeder, ja.
Ich hab's jetzt schon, das ist 6,625, weil es ist zumindest sehr erleichtert für mich zu wissen, dass ich so eine Hilfe hab. Gut. Ja, wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken. Es wird schwierig, weil wir so viele gute Anime heute dabei haben.
Ja, Jakobs wird sehr kurz sein.
Aber streng dich mal an, Oleg.
Oleg wird sehr kurz sein.
Hey, bitte.
Okay. Hier, keine Zeit verlieren. Los.
Ja, ich bin dran. Ist ja schon wie mein Teamleiter, ey. So, wir kommen zu einem Slice of Life, dreimal Anime, und zwar Who's No White Notes, der aus 12 Episoden besteht, halt von einem Manga adaptiert wurde und das Studio ist Shin-Ei Animation und den Simulcast hat sich Crunchyroll geholt. Und wir kommen mal zu der Beschreibung. Und zwar geht es hier darum, und zwar um einen legendären Shamisen-Spieler, den Matsugoro, der leider verstorben ist, wo auch er seinen Enkel da mittrainiert hatte, damit er das halt auch ganz gut kann, also als Shamisen-Spieler. Und als natürlich der Opa verstorben ist, hat er halt versucht gehabt, seinen eigenen Weg zu finden und ist nach Tokio gegangen, um halt einfach wieder den Klang halt zu hören, damit er wieder das Gefühl bekommt, hey, ich kann es wieder ganz gut spielen. Und als er in der Stadt war, ist er einer Hostess, Yuna, halt begegnet und ist leider in eine Reiberei mit, naja, ein paar Leuten halt drangekommen.
Man könnte sagen, es waren Yakuzas, aber der Anime spielt ja in Roppongi.
Ich habe keine Tattoos gesehen.
Ja,
ich
genau.
Habe keine Tattoos,
das ist der gesehen. Punkt.
Deswegen, und da bekommt er halt die Möglichkeit, vielleicht seinen Klang halt bei einem Live-Konzert zu finden. Und das werden wir demnächst sehen.
Düm, düm, düm.
Düm, düm, düm. Danke, dass ich endlich mal eine Kurzbeschreibung bekomme. Ey.
Also ich weiß ja nicht, wie ihr es fandet. Aber vielleicht ist es einfach nur so ein Kultursunterschied. Aber dieses musikalische Gerät, das Samisen oder was es war, ist einfach nicht meins. Muss ich ganz ehrlich sagen, Die Szenen, wo er quasi dann anfängt zu spielen, sollten ja schon so einigermaßen ernst sein und hatten ja schon eine Bedeutung auch für ihn selber. Aber ich konnte es einfach irgendwie nicht ernst nehmen. Wenn ich es mit so anderen musikalischen Animes vergleiche, wo die Leute hier, wie zum Beispiel, war das Beck mit dem Schlagzeuger?
Kommt der irgendwann mit der Schwester von dem Typen, mit dem er zusammenspielt, zusammen?
Ah, ich glaube schon, ja.
Bandelt sich was an, ja, dann ist es Beck.
Ja, ja.
Weiß, ich merke mir immer nur die wichtige Sache.
Also Jakob, um hier das zu bewerten, wie du sagst, mit dem Instrument, da glaube ich, braucht man schon dieses, wir nennen das die Musiker, das absolute Gehör, damit man das halt irgendwie gut unterscheiden kann.
Ja, es geht nicht um die, wie er es spielt und um die Klänge, sondern halt um, ich weiß nicht, ist halt die Sache, weil wir halt in der westlichen Welt halt dieses musikalische Instrument halt selten sehen. Und dadurch halt irgendwie, keine Ahnung, nicht wirklich was, nicht viel mit verbinden. Aber wenn ich zum Beispiel Beck anschaue, wo wir einfach Schlagzeug spielen und es geht richtig ab, und ich schaue hier an und ich schaue mir das hier an, wo er in der Halle ist mit irgendwie Zuschauern, die ihm da irgendwie vollkommen die Stimme wegschlägt, weil er da anfängt zu spielen, dann ich kann es einfach irgendwie nicht ernst nehmen.
Da muss ich dir absolut widersprechen. In Beck, wann immer die irgendwie Gitarre oder sowas gespielt haben, es sah mega awkward aus, weil die Gitarre halt so 3D-CGI und sowas alles war und irgendwie die halt niemals die Finger zeigen wollten, weil es halt auch kacke schwierig, ja, den Finger natürlich zu animieren, der über so eine Gitarre drüber huscht und so. Das haben die hier gemacht. Die haben keine Szene ausgelassen, wo irgendwie so ein Finger über so drei Seiten. Also ja gut, vielleicht muss man, wenn man nur drei Seiten hat, so einen Finger weniger bewegen, aber ich glaube nicht.
Man muss dazu auch sagen, Beck ist auch schon uralt, ja, also.
Ja, ich weiß. Aber wenn du mir die Vorlage gibst.
Um es ein bisschen zu rechtfertigen. Aber wie gesagt, ich finde einfach halt das Instrument einfach nicht passend für irgendwie so die Ernsthaftigkeit, die erzeugt werden möchte.
Der Arzt hier von diesem Anime ist aber auch uralt.
Ja, es geht. Also ich fand schon, dass die Charaktere einigermaßen neumodisch gezeichnet wurden.
Ja, schon, aber alles hat so quasi so recht blass und so. Also Shin-Ei Animation ist halt auch eins der ältesten Animationsstudios, die wir so haben. Die machen, glaube ich, Doraemon, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ihr wisst alle, Doraemon ist sehr alt, 1950 oder so, 60, ja. 70. Egal, ich will nicht ablenken. Ich glaube, die offensichtlichste Parallele ist zu diesem Stop the Sound, Kono Ototomale, den wir irgendwie vor 2 Jahren oder so mal geguckt haben, vielleicht auch 3. Falls ihr euch erinnert, ging es nämlich auch um so einen, es waren Koto-Spieler, also diese Bretter mit den Seiten drauf. Und der Großvater ist auch gestorben. Und dann hatte der doch irgendwie so total den Streit so mit seinen alten Freunden quasi angefangen, weil er mit denen nicht so feiern gehen wollte und so. Und dann trat er ja diesem Koto-Club bei. In seiner Schule. Und nimmt dann so einen Brillenträger, typischen Brillenträgerjungen so unter seine Fittiche und so, als so ein Rowdy-Charakter. Auch ein ziemlicher Edgelord, dieser Rowdy-Charakter. Wie unser Setsu. Stevie, hast du Kono Ototomale gesehen, gehört?
Nee, habe ich nicht gehört und nicht gesehen.
Das ist die Standardantwort. Ich glaube, außer mir und Shin hat ihn niemand gesehen.
Ach ja.
Wie fandest du den?
Den ich nicht gesehen habe? Oder
genau den,
den ich gesehen habe?
Genau den. Wie fandest du den?
Der war beeindruckend. Der war richtig toll.
Wusste ich dann, dass er dir gefallen wird.
Ich fand jetzt bei dem Anime tatsächlich das Instrument mit am spannendsten, muss ich sagen. Also ich bin da ganz auf der anderen Seite. Weil ich glaube, dass er abgesehen davon ein ziemlicher Klischee-Anime ist. Also ziemlich, wie soll ich sagen?
Toter Großvater halt, ne?
Ja, genau, toter Großvater, irgendwie schafft es die Hauptfigur beim Bikini-Model zu schlafen, aus irgendeinem Grund, die noch vorher mit einem Roundhouse-Kick die bösen Männer umgehauen hat.
Sie hat eine militärische Ausbildung, ja, weiter?
Ja, natürlich. Und da fand ich jetzt das Instrument, das ist halt jetzt nicht standardmäßig, das fand ich mit das Interessanteste dran. Und ja, das Musizieren an sich waren, finde ich, jetzt auch die Stärken. So von der Geschichte an sich ziehe ich jetzt persönlich nicht so viel raus. Zum Beispiel auch, dass der Ex-Freund vom Bikini-Model irgendwie bei Setsu am Schluss immer die ganze Zeit ist. Das war mir jetzt irgendwie nicht so ganz klar.
Ich habe tatsächlich gelesen, dass im Manga gibt es noch recht viele Kapitel, die so ein bisschen die Beziehung quasi zwischen Setsu und dem Ex-Freund von dieser Yuna erklären. Also, weil wir sehen quasi eigentlich nur in den letzten 2 Minuten, dass irgendwie die beiden sich jetzt die Wohnung von der Yuna teilen, die dann irgendwie ja, aufs ja. Land so gezogen
das,
ist.
Um das ihr Leben das zu halt gar nicht verstanden irgendwie.
Ich fand das, also ich war da kurz vorm. Also, ja, okay, ich sage, ich mag so sanftere Sachen eher so. Ich war da so kurz vorm Weinen, als sie dann so in diesen Zug steigt und ihm noch so einen Abschiedskuss gibt und so.
Und sagt, du schaffst es.
Ja, weil ich weiß nicht, ich habe das irgendwie gespürt. Also er saß dann ja auch so irgendwie so am Fluss und hat dann halt so seine Shamisen gespielt. Und sie hat das ja gehört und so. Und ich kann verstehen, dass wenn man diese Musik hört, sich so denkt so, erstmal mein Leben neu bewerten. Das meine ich jetzt gar nicht sarkastisch. Und vielleicht hat mich diese Szene auch an, ich weiß nicht, ob ihr Kids on the Slope gesehen habt, Sakamichi no Apollon, da gibt es ja auch diese Beziehung zwischen Yurika, quasi diesem Schwarm von Centaro, dem Schlagzeugspieler, und dem Main-Charakter, dessen Instrument, ich glaube Piano spielte, die aber dann ja mit dem Bruder von Centaro, einem Studenten, zusammenkommt. Und die haben auch so eine ähnliche, schnülzige Abschiedsszene so am Bahnhof. Sag mir, ihr habt das gesehen, bitte.
Nope.
Nein, okay. Ich merk, Musikanime sind mein Mädchen mehr so.
Es tut mir leid, als ich den Shamisen-Spieler zum ersten Mal gehört habe, habe ich erstmal komplett wieder. Ich hatte so Flashbacks von Naruto, die ich wirklich mit Herzensgüte geschaut habe.
Das guter ist Wahnsinn.
Mann. Guter Danke. Mann. Ich weiß. Der Shonen Bro. Perfekt.
Ja, da bin ich dann halt raus.
Also mehr als Isekai zumindest mal.
Mein Bereich ist sehr, sehr weit, glaub mir. Also, es ist nicht Isekai, nur, es ist schon nicht nur Isekai. Das war's.
Ich finde es aber gut, dass es der Gast jetzt sogar schon erlegt ist. Ja, habt ihr noch was zu dem zu sagen, Jaku?
Ah, ich hab doch schon genug gesagt.
Ich will doch was haben, wo ich gegen
die Hälfte der Zuschauer hasst mich bereits. Und jetzt hasst mich doch gar nicht die Hälfte.
Quatsch, nein. Wir kritisieren noch ein bisschen.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht um noch irgendwas zu finden, worüber man diskutieren kann, dass diese erste Folge so ein bisschen im Kontrast zu dem Restlichen stehen wird, was wir noch von dieser Serie sehen. Wir haben in den letzten 30 Sekunden, ja, vielleicht auch eher 15 Sekunden gesehen, wie seine Mutter, die anscheinend ja in Tokio zu wohnen scheint, so,
ach, das stimmt, scheint im Satz,
quasi in diese Wohnung reinstürmt mit so 2 Paramilitärs.
Beste, das war das Beste.
Und ich hatte das Gefühl, dass die kommenden Folgen wahrscheinlich so ein bisschen mehr
lustiger
so
lustiger werden.
Werden, ja, wie wir das kennen. Also vielleicht geht er dann irgendwie. Okay, ich habe den Manga gelesen, also. Nein, nicht vielleicht, er geht hinter eine Oberschule, okay.
Oh.
Also ich glaube, diese erste Folge wird so ein bisschen so ein Fiebertraum quasi so sein. Weißt du, dass er dann halt so seine restliche Jugend quasi so dieses Mädel, diese Yuna hat, so als gute, schöne Erinnerung in seinem Kopf, die er nicht loslassen kann und so.
Ja, ich hab mir auch gedacht, ich so, bitte, am Ende passiert etwas, gib mir einen Eyecatcher, bitte. Und dann bricht die Mutter mit diesem SWAT-Team da rein, wo links und rechts richtig starker Rauch, sie in der Mitte komplett weiß gekleidet und du hast dort einfach so Militärleute, die Waffe halt nach vorne halten, rote Augen haben und den dann so anschauen und er so komplett erschrocken zurückgewichen.
Und sie auch so mit so richtig fetten roten Lippenstift und sagt, wie so Baby-Chan, Okasan ist hier und so.
Genau, und ich sagte nur, Arigato.
Arigato.
Arigato gozaimasu.
Hi.
Heißt eigentlich gozaimasu, aber ich mag es, da ein Y reinzusetzen, weil Gyoza. Tut
mir leid. Ich brat's für dich, alles gut.
Dankeschön.
Jetzt bin ich Hunger, danke, ey.
Jo.
Ja.
Kommen wir zur Bewertung.
Genau.
Stevie, willst du das mal anfangen?
Ja, kann ich gerne machen. Ich fand jetzt von den 4 Sachen, die wir geschaut haben, und gleich ein kurzer Schwenk in die Zukunft, also für meine zukünftigen Bewertungen.
Jetzt sag nicht, dass es das Schlechteste war.
Den Anime am schlechtesten. Ich hätte jetzt auch noch eine Komma-Wertung draus machen können, aber ich habe es jetzt gerundet auf 4 von 10.
Ich glaube, Oleg mag dich gerade, Jaku mag dich gerade sehr gerne.
Ja, ich wollte schon sagen, aber Steve macht mir hier Konkurrenz mit den Wert. Die Anime ist strenger wie ich.
Ja, cool, was ist da los, ey?
Sag nicht, dass du eine 5 von 10 hast.
Ich hab eine 5 von 10, doch.
Dann mache ich mal weiter. Ich gebe halt jetzt mal eine realistische Wertung. Ich gebe dem eine 8,5 von 10. Ich glaube, zwei Sachen sind recht wichtig. Ja, wir können es auch auf eine runterbrechen. Ich glaube, man muss mit diesem Hauptcharakter halt Bock auf den haben, weil der sagt halt auch die ganze Zeit so Sachen so, oh, mein Klang ist verschwunden und ich bin in der Sackgasse angelangt. Das ist halt so ziemlich sehr edgig und sehr schmalzig. Oder so, als dein Opa gestorben ist, sagt er so, hättest du noch ein bisschen durchgehalten, dann hättest du den Frühling noch erleben können.
Was für ein Bullshit, Alter, ey, das dachte ich mir.
Ja, aber wenn man da Bock drauf hat, dann hat man da Bock drauf.
Aber da muss ich jetzt auch mal kurz reingrätschen, wenn ich darf. Und zwar, er ist ja total irgendwie depressiv. Er sieht ja irgendwie keinen Sinn mehr im Leben. Es wundert mich doch ein bisschen, dass er die Kraft aufbringen kann, sich für das Mädel einzusetzen, als sie ihrem zu dem Zeitpunkt noch Freund Geld gibt. Irgendwie, also weiß ich nicht. Wenn man sein eigenes Leben nicht im Griff hat, dass man sich dann so um die anderen sorgt.
Ja, das auf jeden Fall. Also von den Charakteren wurde halt nicht vieles erzählt. Aber ich denke mal, es wird sich halt irgendwie weiterentwickeln und ich gebe ihm jetzt auch mal eine Bewertung.
Oh, stimmt.
Und zwar denke ich, der wird auf jeden Fall besser und ich glaube, da kommt auch etwas, sogar Comedy ein bisschen rein, erhoffe ich mir. Und denke, dass er eine 7 von 10 verdient hat.
Das ist eine schöne Note.
Bin ich jetzt immer noch der Rechenbimbo eigentlich?
Wenn du schneller bist als mein Taschenrechner?
Wir hatten 4 von mir, dann hat man 5, dann hat man 8 und 7, oder?
Nee, ich glaube, Bimbo hatte 8,5, oder?
8,5 korrekt, 8,57.
Du fandest denn besser wie den Anime von dir?
Ja.
Dann sind wir bei 6,125.
Das ist schön, dich hier zu haben. Das meine ich ganz ernst. Wollen wir mit dem nächsten weitermachen?
Ja, kommen wir mal zu den guten Sachen von heute. Haha, ein paar Seitenhiebe hier verteilt. Und zwar reden wir von 8686. Es wird wahrscheinlich zwei Seasons geben. Also es wird ein zwei Season aufgeteilter Anime. Mit der ersten, also jetzt laufen gerade, glaube ich, 12 Folgen. Und in der übernächsten Season wahrscheinlich dann nochmal der Rest. Es ist ein Action-Militär-Sci-Fi-Drama-Mecha-Anime. Es ist eine Light-Novel-Adaption vom Studio A1 Pictures und den Simulcast. Hier gibt es bei Crunchyroll. Ja, um es einfach mal kurz zu beschreiben, was es da genau geht. Und zwar fängt der ganze Spaß an, damit, dass wir uns in einem Krieg befinden, im Jahre 2143. Und die Menschheit kämpft mit Robotern. Das ist natürlich auch Sci-Fi-mäßig natürlich sehr gut passend, aber und man, es wird langsam klar dem Zuschauer, dass komischerweise die ganzen Piloten bzw. die Kommandeure, als wenn die Roboter zerstört werden, immer meinen, dass die unbemannt sind und da keiner zu Schaden kam und so weiter. Stellt sich aber heraus, dass dann tatsächlich da Leute drin sitzen und diese Leute nennt man 86 bzw. 86er.
Weil sie im 86. Distrikt wohnen, für den sich niemand interessiert.
Und die Aufgabe der Kommandeure ist halt immer, die Leute oder beziehungsweise die Einheiten zu dirigieren und ja quasi halt Krieg zu führen. Punkt. Und ja, dann geht quasi, wird da hauptsächlich handeln um die Kommandeuren des, ich glaube, ersten Sektors. Welcher Sektor war das von dem?
Ja, genau.
Sektor 1 mit dem Teamleiter Undertaker.
Der übrigens auch Shin heißt. ach genau, Stevie, für dich. Wir haben jemanden in unserem Podcast-Team, der Shin heißt. Das ist der Gag dahinter.
Und die Beziehung zwischen dem Kommandeur und der Einheit, ich glaube, das wird quasi der Ausmaß des Animes sein, wie sie quasi da voranschreiten. Und man sieht auch schon in der ersten Folge, dass die Kommandeuren die 86er doch als Menschen sieht und nicht als bloße, weiß nicht, Drohnenersatzfunktionen, Kommunikationsgeräte.
Frage ich mich so, ist das originell? Vielleicht nicht. Also ich meine, Attack on Titan hat das ja auch schon gemacht, so also Menschen ihre Menschlichkeit absprechen.
Ja, ist auf jeden Fall nicht das neueste Konzept. Und glaube, ich bin mir sicher, das wird das Rad auch nicht neu erfinden. Aber man muss sich, keine Ahnung, ich bin immer so ein Fan von solchen Settings, die so dystopisch sind. Und.
Aber mit ganz viel Action.
Und mit Action, weiß nicht. In dem Falle passt es halt, finde ich auch. Wenn man bedenkt, allein diese Szene, als wir dann zum ersten Mal die Einheit quasi sehen, als sie da in ihrem Haus sind und da ihr Essen zubereiten, ihre Hühner da jagen, weil sie da einen Huhn weggerannt ist aus dem Stall. Allein diese Szene, wo sie halt, wo man sieht, okay, die haben alle ihre verschiedenen Persönlichkeiten, die machen alle ihre eigenen Sachen, die leben halt ihr Leben. Das ist halt, keine Ahnung, ich finde, gab es schon tausendmal, aber ich finde es immer wieder gut, keine Ahnung, ich finde es immer so eine. Aber ich mag halt ernste Sachen und ernste Stories und da passt es halt wie die Faust aufs Auge, finde ich.
Ist dir auch aufgefallen, das ist mir halt am Anfang der Folge aufgefallen, dass fast alle Menschen die gleiche Haarfarbe haben. So, Silber, Weiß, irgendwie sowas. Und ich dachte mir so, interessanter Ansatz.
Ich glaube nicht, dass es tatsächlich eine tiefer gehende Bedeutung hat. Aber vielleicht irre ich mich.
Wer weiß. Was ich mir vorstellen kann, das ist ja doch durchaus eine ich meine, in dem Anime wird ja eine gewisse Spaltung der Gesellschaft thematisiert, dass es halt eine Zweiklassengesellschaft gibt. Und ich meine, im Endeffekt ist es schon ein ziemlich aktuelles Thema, weil wir halt auch auf unserer Erde zum Beispiel jetzt eine dritte Welt haben, auf deren Kosten wir zum Teil leben. Wenn man jetzt zum Beispiel mal an den Klimawandel denkt, wir treiben den Klimawandel voran, das ist ja dem gleichzusetzen, dass man da den 86. Distrikt benutzt, um die Drohnen zu bemannen. Also wir ziehen unseren Vorteil aus der dritten Welt, beziehungsweise wir leben auf die Kosten und so leben halt die Menschen des 1. bis 85. Sektors auf Kosten des 86. Sektors. Insofern sehe ich da schon eine gewisse Relevanz auch für unsere heutige Zeit. Ich weiß nicht, ob man das mit der Haarfarbe vielleicht auch so ein bisschen auf die optischen Unterschiede zurückführen kann, die es bei uns im echten Leben gibt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, ich weiß es nicht. Oh,
das könnte sein.
Ach so. Aber es gibt natürlich auch bei uns Unterschiede zwischen Menschen, die jetzt beispielsweise in Afrika leben und bei uns.
Ich sag mal so, wie kriegst du Leute motiviert, sich für einen Krieg einzusetzen, der ja eigentlich nicht dein eigener ist?
Ihr kriegt mehr Geld.
Abhängigkeit, ja, würde ich sagen.
Oder Citizenship, wie heißt das? Du merkst halt schon, dass es eine sehr, sehr gut ausgearbeitete Welt ist, die daran, dass halt so überall so kleine Hints sind, die du wahrscheinlich jetzt noch nicht verstehst. Die Menschen in dieser Welt im ersten Sektor sagen, dass der Krieg in 2 Jahren vorbei ist. Warum? Und dann ist da noch so eine Tafel in diesen Baracken im 86. Bezirk von dieser Einheit, wo steht, noch 129 Tage bis zum Ende meiner Dienstzeit. 129 Tage sind nicht 2 Jahre. Und weißt du, vielleicht gibt es irgendwie so ein, also das wird ja irgendwas damit zu tun haben. Vielleicht sind diese ganzen Leute, ja, egal. Ich denke das ein andermal zurück, zu Ende. Aber es gibt jede Menge so coole Sachen, wo man drüber nachdenken kann. Zum Beispiel auch die Flagge von diesem, wie hießen die? San Magnolia. Die ist blau, rot, weiß, schwarz, gold. Ne? Rot, Schwarz, Gold, ne, Deutschland. Rot, Weiß, Schwarz, Deutsches Kaiserreich. Blau, Rot, Weiß, Frankreich. Hä?
Du interpretierst so viel.
Ja, ich weiß. Ich habe noch mehr solche ganzen Sachen, aber redet ihr ruhig erstmal weiter.
Das war das Gleiche wie 1 plus 1 ist gleich 3.
Habe ich so gelernt.
Nee, ich fand's, ja, wobei. Ja, man könnte schon viel interpretieren. Ja, ich weiß nicht, was ich noch halt dann noch ansprechen wollte, war halt, wie fandet ihr das zum Beispiel? Das ist halt nicht diese, oder zumindest noch nicht in der ersten Folge. Ich denke schon, es wird schon ein bisschen auch darauf hinauslaufen, dass es in den nächsten Folgen auch ein bisschen mehr Gags und so weiter geben wird. Vielleicht mit den, wenn man mehr Zeit verbringt mit den Leuten, die in diesen Häusern wohnen, da in dem 86. Bezirk.
Warum wollt ihr heute alle Gags haben?
Ich will keine.
Ich meine, das meine ich ja genau. Das ist, dass da halt es halt keine gab. Und auch dieser Moment zum Schluss, als dann die diesen kleinen, oder was ist klein, diesen Krieg führten und ein Kamerad von denen quasi ums Leben kam, beziehungsweise.
Und der ihnen einen Gnadenschuss gibt, genau.
Genau, er kam aber halt immer noch am Leben, aber halt, ich weiß nicht, ich hätte ja theoretisch ja noch, ja, ihm hätte man ja noch helfen können, theoretisch, finde ich, oder denke ich mal eventuell. Aber
ich glaube, mit den Kugeln, die er so überall über sich drin hatte, schwierig.
Die Frage ist auch, glaube ich, wenn jemand eh schon nicht als wirklicher Mensch zählt, ob der dann überhaupt medizinische Versorgung bekommen würde.
Ja. Worüber ich nachgedacht hatte, die Light Novel stammt ja von Dengeki Bunko, das ist dieser Verlag von Kadokawa, wo so Sachen wie Sword Art Online gepublished werden oder A Certain Scientific Railgun. Shakugan no Shana. Auf jeden Fall ist es ein Verlag, der gerade so in der in der jüngeren Vergangenheit bekannt dafür ist, wenig Risiken zu machen, was so die Geschichten angeht und so. Und das ist schon ein Stoff, der sehr, sehr hart ist. Wo ich mir auch denke, da sind ein paar Risiken bei, sowas zu animieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir spätestens in Folge 2, 3, 4, 5, 6, ist mir egal, irgendwo so eine Szene haben werden, was weiß ich, wo der Shin irgendwie mal im ersten Sektor irgendwie eingeladen ist, warum auch immer. Und dann halt irgendwie diese Lena, diese junge Kommandantin, irgendwie Tochter von einem hochrangigen Kriegsoffizier, mal irgendwie nackt aus der Dusche kommen sieht oder sowas. Weil genau das sind die Stoffe, die normalerweise Dengeki Bunko produziert.
Wenn ich an den Regisseur denke, Toshimasa Ishii heißt er, glaube ich. Ich habe jetzt von dem bloß Erased gesehen. Schande über mein Haupt. Ich habe Space Brothers noch nicht angeschaut. Aber auch bei 8686 ist mir das ein bisschen aufgefallen. Er benutzt, glaube ich, oft dieses Stilmittel, dass er bewusst mit der Stimmung die Stimmung bricht, um einen gewissen Effekt zu erzielen. Das hat man bei Erased ab und zu. Da ist Satoru ziemlich glücklich und dann passiert irgendwas und dann ist er überhaupt nicht mehr glücklich. Und bei 8686 haben wir das auch. Da sehen wir diese 86er in ihrem Lager, die sind Essen, haben eine ziemlich gute Stimmung. Im Hintergrund ist noch so ein Hund, der das Essen ausgibt oder was auch immer der da macht. In so einem Kostüm.
Das sind die Absolventen der Akademie aus Beastars.
Ja, genau. Auf jeden Fall nicht so wirklich ernst zu nehmen. So an sich das Szenario. Und auch das, was passiert, ist ja eher locker. Und dann kommt ein Bruch und wir kommen zu dem Schauplatz des Krieges. Und dann muss der eine 86er den anderen erschießen. Ich kann mir vorstellen, dass das halt auch sich jetzt so ein bisschen durch den Anime zieht. Dass wir häufiger lockere Szenen bekommen, die sich dann im Stil wieder brechen und dann kriegen wir so eine Szene, die dem wieder komplett gegenübersteht und entgegengesetzt dazu ist.
Du hast ja auch allein schon diesen Kontrapunkt dadurch gesetzt, dass diese Lena halt, ne, naiv, mitfühlend, aus dem ersten Sektor, aus gutem Hause irgendwie, sehr sympathisch fürs Publikum. Dann hast du diesen Shin von den 86ern, grimmig, wortkarg, total desillusioniert und ein Realist so. Mhm. Da ist halt eine gewisse Spannung auch allein zwischen den beiden schon. Habe ich damit deinen Punkt so ein bisschen unterstützt? Ich glaube schon.
Bestimmt. Wenn nicht, dann definieren wir das einfach so. Das machen Mathematiker und ich bin euer Taschenrechner heute. Deswegen definiere ich, du hast mich unterstützt und jetzt passt alles.
Gut. Oleg, möchtest du Stevie auch noch unterstützen?
Aber natürlich. Du meinst mit der Bewertung, ne?
Nee. Ich wollte dich fragen, ob du noch irgendwas zu dem zu sagen hast.
Nee, gar nichts mehr.
Echt nicht? Mm-mm.
Es ist ein typischer A1-Look, finde ich. Und das CGI schaut gut aus. Von das den Drohnen.
Stimmt.
Ja.
Man muss dazu sagen, ich habe noch eine Kleinigkeit dazu zu erwähnen. Ich finde, 86 macht es richtig gut, was den Anfang anbetrifft. Also dieses kommt direkt in die Action-Szene rein und glaub, nach einer Minute oder so schwankt das ja rüber zu den der Kommandeuren. Und man muss dazu sagen, was ich auch noch erwähnen wollte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, im Vergleich zu vielen anderen Militär- und Action- und Kriegs-Animes-Geschichten muss man sagen, hier war das Infodumping nicht so extrem und so überladen, wo man quasi dann schon halber einschläft bei der Erklärung des Krieges und so weiter. Guter also Punkt. Hier konnte man es irgendwie leicht nachverfolgen.
Und man das hat wenig Verwirrung gemacht.
Man hat jetzt nicht irgendwie eine 3000 Dialoge mit, beziehungsweise Dialoge oder quasi teilweise sogar Monologe mithören müssen, wo erklärt wird, welche Einheiten und welche Gegner und was die machen, wo die herkommen, was die essen, was für ein Tag heute ist und wer morgen Geburtstag hat. Ja, also war sehr locker, finde ich, und sehr gut gemacht im Vergleich zu vielen anderen Animes.
Ich würd aber sagen, Jakob, wir müssen uns der Mehrheit beugen und zur Bewertung kommen. Willst du direkt eine Note hinterher packen?
Ich gebe dir eine 7,5.
Oh, 0,5.
Das sind echt die Kommazahlen.
Das wird eine Herausforderung. Wahnsinn.
Ich habe euch vorgewarnt, hallo?
Stimmt. Das ist eine Verteidigung. Oleg, was für eine 0,5-Note hast du?
Nee, ich bin ja immer geradlinig gewesen. Das Ding ist, der Anime hat mich jetzt nicht so gepackt gehabt. Also ich habe mich da ein bisschen so verloren gefühlt und weiß nicht. Vielleicht war es heute auch nicht mein Tag, den zu schauen. Deswegen bekommt er leider von mir eine 4 von 10.
What? Ich glaube, das wird ein Prestige-Projekt. Was auch total lustig ist, weißt du, also ne, Kadokawa Light Novel. Aniplex produziert das Ding halt komplett durch. Also es ist ein Aniplex-Anime. Aniplex-Anime gehen eigentlich immer nach Wakanim und jetzt haben wir den doch bei Crunchyroll. Ich glaube, die sind selber überrascht, dass sie den bekommen haben. Deswegen habe ich hohe Erwartungen und bislang erfüllt er die. Ich hatte das auch ein bisschen erinnert, wir haben vor ein paar Seasons diesen Our Last Crusade oder The Rise of a New World geguckt. Also im Prinzip so ein Romeo und Julia, nur in so einer Sci-Fi-Welt, wo halt so zwei Länder gegeneinander kämpfen, mit Magie und Mecha-Gefährten und sowas. Würde mich freuen, wenn ich sowas auch noch in dem Anime sehe. Dann auf der anderen Seite die offensichtlichste Parallele, so Tribute von Panem, beziehungsweise noch genauer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit Harrison Ford, den Film Ender's Game.
Mhm, ja.
Den macht im Prinzip eigentlich dasselbe wie 86. Und von daher gebe ich dem eine 8 von 6. Ja, machen wir eine 8 von 10.
Eine 8 von 6.
8 von 6. Finde ich schon cool. Also coole Bewertungssysteme hier.
Das hätte jetzt auch den Taschenrechner überfordert. von den drei, die wir bisher besprochen haben, habe ich den am meisten gemocht, 6,5 von 10.
Am meisten gemocht, 6,5.
Damit kommen wir natürlich auf eine Durchschnittsbewertung von 6,5.
Ja. Weil 2 mal 0,5 das ja ausgleicht. Das habe ich von Shin gelernt.
Wird es jemals einen Anime geben, den wir alle mit 7 plus bewerten?
Gab es
ja schon. Ja, meinen natürlich, oder?
Welchen also sonst? Du könntest recht haben, aber du musst immer mit der Wildcard rechnen. Oleg ist eine Wildcard.
Du kannst. Das heißt, wir wissen nicht, was er tut.
Korrekt. Oder wie.
Ich erzähle jetzt einfach, dass es ein Isekai ist und dann gibt er einfach von Haus aus mehr. Also, ich habe mitgebracht To Your Eternity, einen 20-episodigen Adventure-Supernatural-Drama-Anime, der auf einem Manga von, jetzt ich spreche den Namen nicht aus, weil ich bin mir sicher, ich werde es falsch machen, von der Manga-Dame, die A Silent Voice geschrieben hat, gemacht ist. Und das Ganze wird in dem Studio Brainspace umgesetzt und erscheint auf Crunchyroll und anscheinend kommt da auch noch ein Simuldub demnächst raus, irgendwann mal. Was schon mal eine ziemlich coole Sache ist. Liegt, glaube ich, auch daran, dass der Manga halt relativ viel Potenzial hat, anscheinend. I don't know. Es geht um einen... Ich erzähle jetzt mal so, dass ich möglichst die erste Episode nicht spoilere. Es geht um einen Jungen... dessen Wolf schwer verwundet umherläuft in einer durchaus kalten Region und der dann verendet. Und beim Verenden landet er auf einem mit Moos überzogenen Stein, der wiederum am Anfang von irgendeinem übernatürlichen Wesen auf die Erde geschickt wurde. Und dieser mit Moos überzogene Stein übernimmt dann den Körper des Wolfes. Und der Wolf geht dann zurück zu diesem Jungen. Der Junge merkt nicht, dass es nicht mehr der eigentliche Wolf ist, sondern dass es ein anderer Wolf ist, der nur genauso ausschaut wie sein ursprünglicher Wolf. Und der Junge möchte dann seinem Volk folgen, das ihn verlassen hat, und zu dem Paradies, von dem er träumt. Und raus aus dieser kalten, tristen Region. Ja, das ist es, worum es geht. Ich hoffe, ich habe alles Wichtige gesagt.
Ja, war das jetzt spoilerfrei? Ja, stimmt, du hast im Prinzip die letzten so 10 Minuten nicht gespoilert.
Genau. Ja.
Ich glaube aber, wir müssen die spoilern.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, also, weil das, also, Ich sagte ja schon, ich habe so ein bisschen so Pipi in den Augen gehabt bei dieser Zugszene, bei Those Snow White Notes. Mhm. Ging mir hier ähnlich. Ich kannte natürlich schon den Manga, deswegen hat mich das jetzt alles nicht so krass mehr getroffen. Aber das Character Acting war unheimlich großartig. Wenn du überlegst, dieser Junge, der redet sich die ganze Zeit ein, dass er schaffen wird, dass er seinen Stamm wiederfinden wird. Und du siehst halt im Prinzip, zum Beispiel so an seiner roten Nase siehst du, das geht nicht mehr lange mit ihm gut. Verband um sein Bein, was nicht aufhört zu bluten. Und in seiner Mimik siehst du die ganze Zeit, dass er davon, also dass er sich selbst einredet, dass er das schafft, obwohl er nicht weiß, dass er es nicht schaffen wird.
Auch vor allen Dingen auch ganz schlau gemacht mit den Steinen halt, wie es umgesetzt wurde. Das fand ich auch, wo die halt die Richtung halt angegeben haben, wohin er halt hingehen soll. Das war richtig gut.
Also, im letzten Wandkreuz, genau. Im Sinne von, du wirst es nicht schaffen.
Genau. Ja, vor allen Dingen auch ganz geil. Und vor allen Dingen, das ist ja das Geniale gewesen, bevor er halt, also das war das Gute, der Fokus ging erstmal auf den Stein. Und darauf folgend, als er dann weiter nach vorne geschaut hat, hat man halt die ganzen Wagen gesehen, die zerbrochen waren und Holzkisten überall.
Grabsteine
auch, genau. Und cool.
Ich bin so glücklich, dass, also sehr, sehr ruhige erste Folge, weil halt auch ein Wolf natürlich nicht sprechen kann. Deswegen ist sehr, sehr viel Platz für Musik da. Ich bin so froh, dass die Musik nichts gespoilert hat von diesem Plot-Twist quasi, dass er es nicht schaffen wird. Weil die war halt auch fröhlich, solange bis halt dann irgendwann ihm mit dem Stein halt klar wurde, ne, das wird nichts mehr.
Der Anime hat mich auch so stark überzeugt davon, dass es ein Anime wird, wo man jetzt einfach die Reise sieht mit ihm und seinem Wolf, wie er quasi durch die Natur durchgeht und da halt die Hürden überwältigen muss, um halt ins Paradies zu kommen. Also für mich war es kompletter Schock, dass er es halt dann nicht geschafft hat. Also habe ich überhaupt nicht kommen sehen.
Dieser Anime, der sieht visuell eigentlich schon sehr 1:1 aus wie diesen Inspektor, den wir gesehen haben. Und ich fand auch bei diesem Inspektor, ich überlege gerade, wer der Autor war. Ich weiß nur noch, dass dieser Autor so dieser Gewohnheit hatte, so dass halt nicht viel passiert, aber sehr viel geredet wird. Mit sehr vielen Jokes. So ein bisschen wie hier der Monogatari-Autor, aber der hat nicht Monogatari geschrieben. Ihr merkt, ich wollte einfach nur ein bisschen Zeit rausholen, um es zu googeln. Kyoshiro Daira hieß der und der hat Senzu no Tempest hier, Blast of Tempest gemacht. Ich glaube auch, dass es so eine Produktion sein wird, wo halt wirklich der Stoff den Anime trägt. Dadurch, dass die Yoshitoki Yoima, die Silent Voice Mangaka, einfach ein so grandioses Werk geschrieben hat. Nicht, um jetzt zu sagen, die Animationen sind kacke oder so, aber sie sind halt auch einfach nur ausreichend, sage ich mal. Ging es denn noch wem so? Oder hat jemand von euch gesagt, das ist großartig?
Ich fand es ganz schnucklig eigentlich. Also die Reaktionen vom Wolf, die fand ich immer ganz, ganz nett in Szene gesetzt. Der Junge, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, sein Leiden, fand ich, war eigentlich auch ganz, ganz gut dargestellt. Also ich kann mich nicht beschweren.
Ja, ich habe halt das Gefühl quasi, also wenn ich mir, natürlich wirkt das alles toll, aber es ist jetzt nicht aufwendig oder so. Also wenn du jetzt nochmal an dieses von Rit Studio irgendwie guckst, wo die halt einfach sich drei verschiedene Artstile ausdenken und so, das ist das halt hier jetzt nicht. Also dieser Anime funktioniert für mich nur, weil die Story so gut ist.
Ja.
Und die Animation halt nicht schlecht ist. Also halt Mindestmaß. So.
Ja, und vor allen Dingen das Beste war ja auch das Ende, was ich jetzt nicht spoilern möchte. Aber damit haben wir auf jeden Fall haben die einen damit gekriegt, damit man weiterschaut.
Ich glaube, die allermeisten Leute kriegen das aus dem Kontext geschlossen, was mit diesem Jungen passiert am Ende der Folge.
Aber nicht mit dem Wolf. Ganz wichtig.
Es war.
Wird das Manga überhaupt noch erklärt, was dieser Stein überhaupt war ganz am Anfang?
Es war ein Stein.
Na, ganz am Anfang war es sogar eine Kugel, die dann die Form eines Steins angenommen hat, der dann die Form eines Wolfs angenommen hat, der auf ihm gestorben ist und so, wie es die, wie sie
gesagt hat. Also wird darauf eingegangen oder erfährt man darüber später was? Oder ist es einfach nur jetzt einfach
Man erfährt noch mehr über diese Stimme. Wir haben ja diese Gottesstimme, die dann halt so sagt, so, hey, ich habe diese Kuh einfach mal auf die Welt droppen lassen und so.
Geschnipst.
Und warum er das gemacht hat, diese Gottmensch.
Hätte auch einen Death Note fallen lassen können.
Stimmt. Aber ich glaube, der Gott aus To Your Eternity ist mächtiger als Ryuk. Meine Theorie.
Könnte sein, ja.
Nee, Prämisse von diesem Anime ist eigentlich, die Welt gehört nicht uns. Weil ist ja irgendwie so, wenn da so eine Existenz irgendwie kommt, die auf, also die deine komplette Existenz nach deinem Tod übernehmen kann. Auch fraglich, können Steine sterben, aber das ist vielleicht mir zu philosophisch.
Ich habe da einen ganz anderen Ansatz gesehen, tatsächlich. Der Junge, der möchte ja irgendwie auch ins Paradies kommen. Also er bezeichnet es als Paradies und stellt sich das irgendwie so als einen Ort vor, wo er ein viel besseres Leben führen wird. Und ich habe das so als das Greifen nach besserem Leben auch interpretiert.
Von dieser Kugel?
Nee, von dem Jungen jetzt erstmal. Und der Wolf hat ja so ein bisschen, so wird es am Ende so ein bisschen angeteasert, hat ja anscheinend das gleiche Ziel. Er möchte ja auch immer ein besseres Leben haben. Zumindest habe ich gedacht, dass es in diese Richtung weitergeht. Dass er versucht, weitere, wie sage ich das jetzt spoilerfrei, weitere Formen zu finden. Immer nach besserem Leben greifen möchte. Ich glaube, das ist was ganz Natürliches. Ist das, denke ich, ein ziemlich cooler Ansatz, in dem man sich relativ gut reindenken kann. Ich denke, jeder hat es so, dass man sich wünscht, dass das Leben ein bisschen besser wird.
Ja. Ich versuche mal, die Stimmung ein bisschen aufzulockern.
Okay.
Jetzt kommt ein Fun-Fact. Der Hund, der heißt ja Joanne. Und so heißt auch die CEO von Crunchyroll, Joanne Waage.
Cool. Zufall? Ich glaube nicht.
Was ich aber sagen muss, ich fand das eigentlich zu schade, dass der Junge in der ersten Folge schon irgendwie weg ist. Also das ist mir einfach zu wenig gewesen. Also ich finde, das hätte man ein paar Folgen ziehen können, dass man da was Interessantes daraus macht.
Man muss vielleicht auch einfach zugute halten, dieser Manga ist nicht so wie irgendein Manga, den es da draußen gibt.
Hm.
Punkt. Es gibt keinen Manga so wie diesen.
Alles klar.
Also in der ersten Folge sind allein, ja, sagen wir mal, zwei Hauptcharaktere gestorben. Und wir stehen am Ende der Folge da ohne einen Hauptcharakter quasi. So.
Das feiern ja alle. Alle wollen, dass Hauptcharaktere sterben. Deswegen werden den mega so feiern alle.
Deswegen mögen ReZero alle so gern.
Ja, aber nicht durch den Spawn wieder zurück, Mann.
Vielleicht sterben auch drei Hauptcharaktere, wenn man den Stein mitzählt.
Oh, komm, Dom. Hör auf zu spoilern.
Nein, nicht der
Stein. Nein, nicht der Stein.
Alle, danke, nur er Jaco. Nicht.
Ja, mit Moos bedeckt. So.
Ja.
Ach, aber ich verstehe den Ansatz, dass es schade ist, dass der Junge so früh nicht mehr so wichtig ist, sagen wir es mal so. Weil er ist schon sehr liebevoll gestaltet irgendwie. Also,
ja.
Ich mochte, was ich so gern mochte, und das liegt bestimmt an der Vorlage des Mangas, ist, dass durch einzelne Szenen halt total klar wird, dass er sich super einsam fühlt. Zum Beispiel, dass er die ganze Zeit mit dem Wolf redet, der, und davon geht er wahrscheinlich aus, der ihn nicht mal verstehen kann, dass er diese Menschen an die Wände zeichnet, damit er sie nicht vergisst. Oh. Also alleine von dem, wie das ausgewählt wurde, diese Augenblicke, die haben einfach dieses Gefühl, dass er sich total alleine fühlt, einfach sehr, sehr gut vermittelt.
Das war auch das Interessante, wo du es gerade gesagt hast, der Augenblick, als diese Muscheln immer geklingelt haben, dass er sich gefreut hat, er dachte, dass jemand sein Haus betreten hat, wie er sich gefreut hat. Das war das Schöne dabei auch. Wo er dachte, oh mein Gott, Besuch? Und dann so, oh nee, das war doch nur ein Fisch.
Naja, genau.
Und lauter so Szenen, die sorgen halt dafür, dass ich optimistisch bin, dass der Anime ziemlich cool werden könnte.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast auch so, also er hat natürlich vor dem Wolf dann so getan, als ob er sich mega über diesen Fisch freut, aber du hast gemerkt, das ist vorgespielt.
Ja, er freut sich gar nicht.
Ja, total cool.
Er war ja die ganze Zeit so übertrieben glücklich irgendwie.
Was ein bisschen schade war, deswegen werde ich da nicht weiter drüber reden, diese Episodenvorschau hat im Prinzip den kompletten Inhalt der zweiten Folge gespoilert. Und ich finde, es ist halt, wie Jaco ja schon gesagt hat, dieser Anime spielt halt sehr so, dass du diese Erwartung hast, der Wolf und der Junge gehen jetzt auf ein Abenteuer und dann passiert das halt nicht. Und dann ist halt so eine Episodenvorschau total kacke, die dir sagt, was in der nächsten Episode mit Plot-Twist passiert.
Hm.
Ah, vielleicht geht es dann nur um mir so, weil ich ja eh weiß, was passiert und so. Und deswegen dann sofort aus der Episodenvorschau gesehen habe, so, ey, das kann man nicht sagen, das ist ein Spoiler. Egal, wir kommen zur Bewertung, würde ich sagen, oder?
Ja.
Okay. Wer möchte es mal anfangen? Ich glaube, ich habe heute noch gar nicht angefangen.
Fangen.
Ich gebe dem eine 8 von 10. Ich wäre prinzipiell jetzt auch irgendwie über those Snow White Notes gegangen. Aber ich weiß nicht, irgendwie... Ich sag ja, mir hat irgendwie noch so ein bisschen so die eigenen kreativen Gedanken gefehlt, etwas mit diesem Manga zu machen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr krasse 1-zu-1-Adaption. Und das fand ich dann nochmal beeindruckender bei Those Snow White Notes, dass er was ganz anderes macht als der Manga und trotzdem ziemlich gut funktioniert. Also auch berührend und so. Ja, ich weiß, den anderen hier anders, Neji.
Ja, klar. Eine verdammt gute erste Folge. Schau den auf jeden Fall weiter. 9 von 10, Punkt.
Das ist nicht mal dein Anime. Jaku.
Ja, ich fand ihn auch recht gut. 7 von 10.
So. So. Ich kann dir jetzt sagen, normalerweise würde ich jetzt irgendwie so Dramaturgie aufbauen.
Ja, und das darfst du gerne machen.
Ich kann dir aber sagen, Stevie, es ist scheißegal, welche Note du jetzt gibst, das wird unser bestbewertetes Anime dieser
Season. Wollte ich gerade sagen, danke.
Es ist wirklich egal.
Ja. Eins.
Dann ist es geht auch null. Ich gebe null.
Nee, 0,25, genau, das ist der Wert.
Nee, du hast mir bei Twitter eine Nachricht geschrieben, ob ich Bock habe mitzumachen. Habe ich mir gedacht, yo, Logo, bin dabei. Ich soll mir was raussuchen. Und habe natürlich den Anime rausgesucht, von dem ich mir gedacht habe, der könnte geil sein. Und dann kam ich zu Your Eternity. Wie man vielleicht schon rausgehört hat aus meinen Worten, hatte ich definitiv meinen Spaß mit der ersten Folge. Ich erkenne da viele coole Ansätze. Und ja, für mich mit einem guten Abstand der beste Anime heute. 8 von 10.
2 mal 8, einmal 9, einmal 7 sind im Schnitt 8 von 10 als Durchschnittsnote.
Richtig, 8,0.
Ja, dann haben wir es.
Hammer, ey. Hatten wir jemals überhaupt eine 8,8 als Gesamtbewertung?
Ja, ja. Gut, du musst es auch so
doch,
sehen.
Doch, hatten wir.
Ihr habt auch noch nie mich eingeladen. Das ist das Problem.
Das ist richtig, Stevie. Das stimmt, ja. Das stimmt.
Also insofern,
wenn ja, ihr häufiger 8 von 0 wie
8 von 0. Genau, richtig, ja.
tatsächlich, letzte Season hatten wir Sales at Work Code Black, den haben wir eine 8 von 10 als Durchschnittsnote gegeben. Und an die vorigen Seasons erinnere ich mich nicht mehr.
Achso, ihr schaut ja keine weiteren Seasons, sowas wie Attack on Titan war bei euch gar nicht dabei, oder?
Ja, korrekt. Wir haben immer nur
wir hätten auch niemals eine 8 bekommen als Durchschnitt, um alle zu haten. Jetzt. Nee, Spaß. Attack on Titan ist nicht schlecht.
Eieiei. Ei, ei.
Aber das ist ein gutes Schlusswort. Ist nicht dein aktuellstes Video, aber zumindest das, was du als Kanaltrailer gesetzt hast, als Attack on Titan die Mauer zum Mainstream durchbrach. Könnt ihr euch nach diesem Podcast gerne anhören, falls ihr noch mehr von Stevie hören wollt.
Yay.
Wir wollen das auf jeden Fall. Falls ihr den Podcast euch gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, kommentiert bei YouTube, das hilft unserer Show sehr, sehr.
Setzt die Glocke.
Dingeling. Und dann sehen wir uns nicht nächste Woche wieder, aber unser nächstes Thema, ich überlege gerade, ich glaube in der nächsten Folge reden wir über Tsutomu Nihei tatsächlich, einem Sci-Fi-Mangaka. Huhu. So, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wir sind raus, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.